Wollo.
Ich bin Andi.
Ja, schön, dich zu treffen, Andi. Hallo.
Ja, schön. So. Hast du noch was vor?
Ich hätte gern die Kanzel.
Die Kanzel? Ich dachte, wir beten jetzt für dich.
Das darfst du gerne.
Ach so. Okay.
Nach Lamarsch. So, bitte sehr.
Jesus, ich danke dir für die ganzen Zeugnisse hier. Ich will dir einfach dafür danken, Herr, dass der Markus ein Zeugnis sein konnte, Herr. Ich will dir danken, dass die Julia echt im Spiegel erkennen kann, dass du ihr Ebenbild bist, Herr. Ich danke dir für Ollis Freundin, Herr, dass du die Gebete erhört hast. Und ich danke dir auch, dass der Martin die Bibel übersetzt und dass du ihm finanziell versorgst, Herr. Jesus, ich danke dir, dass du in unserem Leben gegenwärtig bist, dass wir davon reden können und dass die Welt das dann auch wirklich sehen kann. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst, dass du jetzt während der Predigt in unsere Herzen kommst, dass wir dich hören können, dass wir dich spüren können, dass du zu uns sprichst. Herr, ich bitte dich, dass das Wort gut ausgelegt wird, Herr. Ich danke dir dafür, dass er sich vorbereitet hat, dass er hier ist, Herr, dass er dein Wort verkündigt. Und ich bitte dich, dass du ihn segnest. Amen.
So, ich darf mich ganz kurz vorstellen. Ich bin der Wollo, habe das Glück im Moment, den Storch etwas näher kennenzulernen auf dem Predigerseminar. Und da hat er mich dann gefragt, wir machen das jetzt seit letzten, weiß ich gar nicht, Oktober, glaube ich. September, naja, ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Letztes Jahr haben wir irgendwann angefangen. Machen wir das Predigerseminar. Und da hat er mich gefragt, ob ich nicht heute Abend vorbeikommen möchte. Ich komme aus der Großstadt Erkrath. Das liegt bei Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand kennt. Sehr schön da, falls ihr mal vorbeikommt. Lohnt sich, von der Autobahn abzufahren. So. Ja, ich bin gespannt, was der Herr heute Abend sagen wird. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe eine Stelle rausgesucht. Und ich glaube, das ist eine, die wahrscheinlich die wenigsten von euch kennen. Die steht in Hesekia 16, Vers 4 und die müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Da steht, der Gott Zebaot ist wie das gute Essen, das du zu dir nimmst, wie ein schmackhaftes Festmahl ist sein Wesen. Gott ist wie gutes Essen, wenn das keine gute Nachricht ist. Weiß nicht, ob ihr heute Abend schon was hattet, aber der Gott Zebaot ist wie das gute Essen, das du zu dir nimmst, wie ein schmackhaftes Festmahl ist sein Wesen. Hesekia 16, Vers 4. Was sagt das über Gott aus? Gott ist wie gutes Essen. Ich denke, wenn wir hier 10 Leute fragen würden, was ist für dich gutes Essen, dann würden die unterschiedlichsten Antworten kommen. Für den einen bedeutet das vielleicht Weinbergschnecken, für den anderen Ravioli aus der Dose oder vielleicht ist für dich McDonald's das allerhöchste der Kochkunst, was du in deinem Leben bisher gesehen hast. Der eine mag's gern vegan, der andere mit doppelt Mayo. Vielleicht ist Ketchup für dich die einzige Form von Gemüse, die du kennst. Keine Ahnung, wie dein Speiseplan so aussieht. Aber ich denke, wenn Gott sowas über sich selbst sagt, dann hat er selbst auch eine Vorstellung, was gutes Essen wirklich ist. Und ich denke, da geht's um gutes Essen, das unserem Körper auch wirklich gut tut. Dass es nicht irgendwie was ist, was wir uns vielleicht drunter vorstellen, sondern dass das perfekt ist. Dass es was ist, was uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Also Vitamine, Ballaststoffe und so wertvoll wie ein kleines Steak. Und dass es trotzdem auch noch gut schmeckt. Und das muss vielleicht auch erstmal noch erfunden werden. Aber so ist das. Und wenn wir das so lesen, dann können einige das vielleicht gar nicht nachvollziehen, weil wir so eine Art von gutem Essen noch nie kennengelernt haben. Jetzt, ich weiß es ja nicht, hat jemand seine Bibel dabei? Irgendjemand die Stelle schon nachgelesen? Ist ja nicht so schlecht. Ich denke, ich bin heute Abend mal ganz ehrlich zu euch. Es gibt den Vers in der Bibel nicht. Das liegt hauptsächlich dran, dass es kein Buch gibt, das Hesekia heißt. Aber die einigen haben schon ganz wild im Alten Testament geblättert. Muss ja irgendwo sein, da zwischen den kleinen Propheten. Aber ich denke, an diesem Beispiel kann ich euch was anderes klar machen. Ein Vers, der da definitiv steht, den möchte ich euch vorlesen aus 1. Johannes 4, Vers 8. Und zwar steht da, Gott ist die Liebe. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das bedeutet. Und wenn hier 10 Leute jetzt gefragt werden, Gott ist Liebe, was bedeutet denn Liebe für dich? Dann weiß ich, dass wir da auch wieder ganz viel Menge verschiedene Antworten bekommen. Woran denkst du, wenn du das hörst, Gott ist Liebe? Denkst du an deine letzte Beziehung vielleicht, wie die so gelaufen ist? Denkst du dran, was du zu Hause von deinen Eltern mitgekriegt hast? Was war das für eine Art von Liebe? War das bedingungslose Annahme? War das Liebe, die man sich erarbeiten muss? Dass man irgendwie funktionieren muss? Vielleicht denkst du bei Liebe nur an die Angst, das nächste Mal enttäuscht zu werden, ausgenutzt zu werden, ausgeliefert zu sein. Ich habe keine Ahnung, was Liebe für dich bedeutet. Aber ich weiß, das ist wie bei diesem Beispiel vom Essen. Ja, wir haben ganz komische Vorstellungen wahrscheinlich davon, wirklich, wenn wir so in uns reingucken, was das denn bedeuten kann, Gott ist Liebe. Aber wenn Gott diesen Satz da sagt im ersten Johannesbrief, dann hat er eine ganz klare Vorstellung davon, was das bedeutet, was er uns damit sagen will. Gott weiß, wovon er redet, wenn er uns sagt, dass er die Liebe ist. Und Satan hat es geschafft, auf eine ganz komische Art und Weise unsere Gedanken zu verdrehen. An dem Fakt, dass Gott Liebe ist, kann Satan nichts rütteln. Da kann er machen, was er will, aber es wird sich nicht ändern. Aber was Satan kann und was er sehr gut geschafft hat, ist unsere Vorstellung von Liebe, was das bedeutet, total zu verzerren. Satan wird der Verdreher genannt in der Bibel, Diabolos. Und ich denke, das ist das, was echt seine Hauptaufgabe im Moment ist, womit er sich den ganzen Tag beschäftigt, Dinge zu verdrehen, Wahrheiten, die Gott uns sagen will, zu verändern. Und das hier ist eine Wahrheit, über die ich heute Abend hier sprechen will. Gott ist Liebe. Und ich bin heute Abend hier, um jeden Einzelnen dran zu erinnern, dass Gott uns mit einer Liebe liebt, die alles übersteigt, was wir hier jemals auf der Erde kennenlernen werden. Und diese Liebe, die möchte ich euch ein bisschen genauer vorstellen. Jede gute Predigt soll 3 Punkte haben. Deshalb denke ich 3 kurze Punkte dazu, wie Gottes Liebe ist. Sowas als Take-Home-Message quasi. Gottes Liebe ist bedingungslos. Das ist das Erste. Und das ist eine Art von Liebe, die wir wahrscheinlich schon nicht so richtig verstehen können. Egal, wo ich im Moment bin, egal, wo du im Moment bist, Gott liebt uns. Und da steht im Römerbrief dazu ein Vers, da steht, Gott beweist seine Liebe uns gegenüber darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also als wir noch gar nichts von Gott wissen wollten, als wir noch unseren eigenen Weg gegangen sind, da hat Gott uns so schon geliebt, dass er seinen Sohn Jesus geschickt hat, um uns aus der ganzen Scheiße rauszuholen. Als wir noch meilenweit weg waren von Gott, da ist er uns hinterhergelaufen. Da hat er uns geliebt. Und er hatte eine große Sehnsucht nach uns und er hat Jesus geschickt. Und das überhaupt erstmal zu verstehen, und ich weiß es nicht, vielleicht kannst du dich damit identifizieren, dass du eben gelernt hast, du musst ja Liebe erarbeiten, du musst ja was für tun. Du wirst nur geliebt, wenn du irgendwas machst, das dich liebenswert macht. Und dann zu hören, dass diese Liebe von Gott bedingungslos ist, ganz egal, was wir machen. Vielleicht ist das schon die erste Message für dich heute Abend. Gottes Liebe ist nicht nur bedingungslos, sie ist auch grenzenlos. Da steht noch ein Vers im Römerbrief zu, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Ganz egal, was es ist. Und der Paulus zählt da eine ganze Latte von Sachen auf. Das können verschiedene Mächte sein, das können Umstände sein. Er sagt noch nicht mal, der Tod kann uns trennen von Gottes Liebe. Und wenn das da so ganz klar steht, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes, dann weiß ich, dass es trotzdem Christen gibt, die ein anderes Gefühl in sich tragen. Die Sachen mit sich rumschleppen, die sie irgendwann mal getan haben, Sachen, die zwischen sie und Gott gekommen sind. Dass du irgendwas gemacht hast, wo du wahrscheinlich auch als Christ dann gelernt hast, ja, Gott vergibt mir das, aber du kannst nicht glauben, dass Gott das auch vergessen wird. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es so, dass du an diesem Punkt bist, wo du das Gefühl hast, du hast irgendwas gemacht, dass das steht zwischen dir und Gott. Und das ist die Lüge Nummer 1, die Satan uns ins Ohr pflanzen kann. Ich weiß, dass Satan nichts spaßiger findet, als irgendwelche Christen, die diese Lüge glauben, dass es eine Schuld gibt, die so groß ist, dass Gott die uns nicht vergeben kann. Was dabei rauskommt, sind Christen, die kraftlos durch die Gegend schleichen, weil sie das Gefühl haben, ich habe irgendwas gemacht, das steht jetzt zwischen mir und Gott und klar, ich gehe noch weiter zur Gemeinde, ich bete noch irgendwie, aber ich weiß letztendlich, da steht was zwischen mir und Gott. Und wenn es dir so geht, dann will ich dir heute ganz klar sagen, dass es nichts gibt, was dich von der Liebe Gottes trennen kann. Ganz egal, was du gemacht hast, egal ob du, ich weiß es nicht, im Suff jemanden totgefahren hast, ob du ein Leben zerstört hast, das dir anvertraut worden ist, ob du Geld aus der Kollekte geklaut hast. Ah, die Seite hat man schon, von daher ist sie nicht ganz so wichtig. Ach nee, die brauche ich ja Sonntag nochmal. Na gut. Völlig egal, was du gemacht hast. Die Liebe Gottes ist da und sie bleibt. Und Gott möchte, dass du erfährst, dass diese Vergebung, dass sie grenzenlos ist für seine Liebe. Gott möchte, dass du weißt, ist ganz egal, was du gut getan hast, er will mit dir weitermachen und er hat noch eine Menge mit dir vor. Gottes Liebe ist endlos, das ist das Dritte. Und das ist sowas, das musste ich mir auch nochmal sagen, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Ich weiß nicht, vielleicht hörst du heute Abend zum ersten Mal, dass Gott Liebe ist. Kann ja sein. Aber ich denke mal, ein Großteil von euch, der hört das heute Abend nicht zum ersten Mal. Vielleicht hörst du es zum 100. Mal. Vielleicht ist das deine 20. Predigt, die du zum Thema Gottes Liebe hörst. Kann durchaus sein. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich auch gedacht, na Gott, das Thema kenne ich eigentlich schon ganz gut. Und das Krasse ist, egal wie lange wir Christen sind, egal wie lange wir mit Jesus unterwegs sind, wir werden nie völlig die ganze Fülle seiner Liebe verstehen. Da werden immer noch Punkte sein, wenn wir es wieder angucken, dass wir sehen, boah, so ist Gottes Liebe, das habe ich ja von der Seite noch nie gesehen. Da wird es immer noch was Neues geben, wenn du vielleicht auch schon glaubst, du kennst Gott voll durch und durch, du kennst Gottes Liebe in- und auswendig. Dann lohnt es sich immer noch wieder, zu Gott hinzugehen und zu sagen, boah, Jesus, erklär mir deine Liebe. Das ist ein Gebet, das kann echt was verändern, wenn du zu Gott hingehst und wenn du dich da hinsetzt und sagst, boah, Jesus, diese Liebe, die du für mich gehabt hast, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du in den Tod gegangen bist. Und da steht im Neuen Testament auch, es gibt keine größere Liebe, als dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde, das sagt Jesus. Ja, diese Liebe, die so krass ist, dass Jesus gesagt hat, du bist es wert, dass ich mich dafür ans Kreuz nageln lasse. Diese Liebe, die habe ich zwar von vielleicht schon lange gelernt, ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid, ob ihr Jesus schon lange kennt oder ob ihr erst seit kurzem dabei seid, aber ich weiß, es gibt so ein paar Leute, die haben das so von klein auf mit dem Löffel in den Mund gesteckt gekriegt, ja, dieses ganze christliche Gedankentum. Und du weißt auch irgendwo, Gott ist Liebe. Das ist da irgendwo bei dir im Kopf angekommen. Aber hast du es wirklich verstanden? Hast du verstanden, was diese Liebe bewirkt hat? Hast du verstanden, was es Jesus gekostet hat, da ans Kreuz zu gehen? Und darüber lohnt sich nachzudenken. Dafür lohnt sich zu danken, täglich zu Jesus zu kommen und ihm dafür zu danken. Und je mehr wir von dieser Liebe verstehen und je mehr wir darüber nachdenken, umso mehr kommt diese Liebe auch von unserem Kopf in unser Herz. Das ist entscheidend, denke ich. Und wenn sie dahin kommt, dann werden wir Sachen tun, die wir in allen Dingen widersprechen, die wir wahrscheinlich schon von klein auf gelernt haben, die uns diese Gesellschaft vorlebt, die dir in der Schule, im Job, sonst wo begegnen wird. Wenn du Jesu Liebe hast, ja, dann wirst du für Leute beten, die dich scheiße behandeln. Das sagt Jesus, dass wir die segnen sollen, die uns fluchen. Jesus sagt, wenn du diese Liebe hast, wenn du seine Liebe hast, dann wird dir jemand ins Gesicht schlagen und du wirst nicht zurückschlagen, wie das vielleicht normal wäre oder was halt dein erster Reflex ist, sondern dann wirst du locker da stehen und dann wirst du sogar noch ja ihm die andere Seite hinhalten und abwarten. Das ist keine menschliche Liebe. Das kommt nicht aus uns raus. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das jemand aus sich raus so produzieren kann, dass er sagen kann, ja klar, ich bin so voll Liebe, dass wenn jetzt jemand so richtig mich scheiße behandelt, dass ich dann cool bleibe und den freundlich angrinse und sage, ja, aber Jesus liebt dich und Jesus liebt mich und ist alles easy. Diese Liebe, die Jesus uns schenken kann, die soll in unserem Leben sichtbar werden. Ein Vers dazu aus dem Johannesbrief nochmal. Niemand hat Gott je gesehen. Und wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Was heißt das? Niemand hat Gott je gesehen. Warum steht das davor? Und dann geht's drum, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen gewesen. Es gibt eine Menge Menschen, die werden nie einen Fuß in eine Kirche setzen, Die werden nie in eine Gemeinde kommen, die werden auch nie hier reinkommen, die werden nie in der Bibel lesen, die werden nie eine Predigt hören, aber sie werden dich treffen. Sie werden auf dich treffen, und das ist das, was in diesem Vers hier steht. Sie haben Gott nie gesehen, aber sie werden sehen, was du für eine Liebe ausstrahlst. Du bist praktisch die Predigt, die sie hören werden. Die Liebe, die sie in deinem Leben sehen können, das ist Gottes Evangelisationsmaßnahme diesen Leuten gegenüber. Und wenn Menschen dich beobachten, dann sollen sie eine Vorstellung, so eine Vorahnung davon kriegen, von dieser Liebe, von der ich hier heute Abend predige. Ist das in deinem Leben der Fall? Ist das so, dass Leute dich auf dem Job treffen und sagen, boah, der hat eine Liebe für alles Mögliche, da ist irgendwie mehr drin, als ich habe. Ist das in deinem Leben so? Ich weiß es nicht. Hier steht auf jeden Fall, dass es in unserem Leben so sein soll. Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes, steht im Neuen Testament. Wie wächst eine Frucht? Was macht der Baum dafür, dass diese Frucht Liebe rauskommt? Ich weiß, was er nicht macht. Der Baum stellt sich nicht hin und sagt, Frucht, wachst da! Da passiert nichts. Sondern der Baum, der wird ganz natürlich, wenn der Nährstoffe kriegt, wenn die Sonne drauf scheint, wenn es regnet, dann wird da irgendwann eine Frucht rauskommen. Das ist ganz natürlich. Ansonsten ist was falsch mit dem Baum. Ja, wenn der keine Frucht bringt, dann hat er irgendwie seinen Zweck verfehlt. Und der Baum muss sich nicht irgendwie anstrengen und muss nicht sagen, ja, dieses Jahr nehme ich mir aber vor, ganz tolle Früchte zu haben, sondern es kommt ganz natürlich. Und deshalb sagt Jesus auch, dass Liebe eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Das ist nichts, wo wir uns hinstellen müssen und uns irgendwie anstrengen müssen. Das soll nicht sein, wo wir uns tierisch drauf konzentrieren müssen, damit das klappt. Sondern Frucht des Geistes bedeutet, dass wenn wir mit Gott zusammen unterwegs sind, dass das von selbst kommt. Dass wenn wir beten, dass wenn wir an Gott dranbleiben, dass diese Liebe in uns wächst, dass das rauskommt und dass es dann so ist, dass die anderen Leute uns angucken können und dass sie sehen können, was wir für eine Liebe haben und dass sie daraus ablesen können, wie sehr Gott uns Menschen liebt. Diese Liebe soll in unserem Leben sichtbar werden. Ich will dich herausfordern heute Abend, für diese Liebe, für diese Art von Liebe in deinem eigenen Leben zu beten. Dass du Gott darum bittest, dass diese Frucht ganz natürlich wächst. Und ich weiß, viele Leute beten für alles Mögliche. Es gibt Leute, die beten dafür, dass Gott sie mächtig gebraucht. Dass Gott ihnen irgendwie, weiß ich nicht, Evangelisation aufs Herz legt. Dass Gott ihnen Predigten aufs Herz legt. Andere beten dafür, boah, ich möchte irgendwie Kranke heilen. Ich möchte vielleicht auch prophetisch reden über andere. Ich möchte Wunder tun. Sonst irgendwas. Oder vielleicht hast du bescheidenere Gebete. Vielleicht ist das so, dass der Martin hat das eben gesagt, dass erstmal einfach nur dein eigenes finanzielles Auskommen, dass das dein Gebet ist im Moment. Dass Gott dich segnet finanziell und dass es im Job richtig läuft. Und das sind Sachen, die hatte der Paulus auch schon im Auge, als er geschrieben hat, dass ganz egal, wofür du betest und ganz egal, was du machst und womit dich Gott ausstattet, ob das nur irgendwelche geilen Wunder sind, ob das was in der Gemeinde ist, was du nimmst, ob das sonst in deinem täglichen Leben einfach nur die Finanzen sind, es ist völlig egal, was du hast oder was du bist, wenn du keine Liebe hast. Im Korintherbrief schreibt er das, und er sagt, alle diese ganzen Sachen, was weiß ich, Geistesgaben keine Ahnung, Leute toll von Jesus überzeugen, predigen können, Geld haben, ist alles nichts, wenn wir nicht Gottes Liebe dazu haben. Da sagt er, das funktioniert nicht. Das wird nicht klappen, wenn du diese ganzen Dinge in deinem Leben hast, aber dir fehlt die Liebe dazu. Wenn du versuchst, anderen Leuten von Jesus zu erzählen und hast keine Liebe dabei, dann wird das nicht ankommen. Wenn Gott dich total segnet, ob es nur finanziell ist oder irgendwie anders, und dir fehlt Gottes Liebe dazu, ja, dann bist du reich. Aber das war's dann auch schon. Dann wird da kein weiterer Segen drauflegen, dann wird Gott das nicht noch vermehren. Und das ist das, was Paulus im Korintherbrief schreibt, dass wir diese Liebe dazu brauchen. Und das bedeutet ja anscheinend, wenn Paulus dazu schreibt, dass es auf jeden Fall Leute gibt. Es gibt fromme Leute, die sind in der Gemeinde aktiv, keine Ahnung, die stehen vielleicht sogar vorne, machen den Lobpreis, predigen, keine Ahnung was, aber haben diese Liebe nicht. Das sind Christen, die reißen sich ein Bein aus für Jesus und denen fehlt dazu diese Liebe. Und was dabei rauskommt, ist, dass du einfach nur, keine Ahnung, du machst halt irgendwas für Gott. Ja, und du wirst früher oder später, wird das Ganze anstrengend, du wirst irgendwie ausbrennen, du wirst sagen, boah, ich mach doch so viel für dich, Jesus, keine Ahnung, ich bin doch immer unterwegs und mach doch das und das. Aber wenn dir diese Liebe dazu fehlt, dann wird das Ganze eine ziemlich anstrengende Sache werden. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du weißt, wovon ich gerade spreche. Vielleicht ist das so, dass du ständig für Gott aktiv bist irgendwie, oder du denkst, du bist für Gott aktiv. Aber vielleicht ist es einfach heute Abend an der Zeit, Gott auch neu zu sagen, dass du ihn liebst. Und vielleicht ist es heute Abend auch an der Zeit, Gott mal wieder für seine Liebe zu danken. Wann hast du dir das letzte Mal richtig Zeit genommen, Gott nur für seine Liebe zu danken? Wir beten für so viel Zeug, wir bitten für viel, wir danken für viel. Aber wann nehmen wir uns richtig Zeit, uns vor Gott zu setzen, zu stellen, hinzuknien? Keine Ahnung, wie du es am liebsten machst. Aber wann hast du dir das letzte Mal so wirklich Zeit genommen und hast Gott nur für seine Liebe gedankt? Hast Jesus nur für seine Liebe gedankt, dass er den Mut gehabt hat, dafür dich ans Kreuz zu gehen? Und da, wenn dir da gar nichts zu einfällt, sagst du, ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, wofür ich da danken soll, dann möchte ich dir da nochmal kurz aus dem Korintherbrief ein paar Anhaltspunkte geben, was der Paulus da schreibt, wie die Liebe so ist und wofür wir danken können. Da schreibt er, viele kennen sich ja diese Auflistung im 1. Korinther 13, da schreibt er, die Liebe ist geduldig, die Liebe ist gütig. Die Liebe kennt keinen Neid. Die Liebe, die macht sich nicht selbst groß. Sie bläht sich nicht auf. Die Liebe benimmt sich niemals unanständig. Die Liebe sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Die Liebe lässt sich niemals verbittern. Die Liebe hält den anderen Leuten ihr Böses nicht vor. Die Liebe freut sich nicht, wenn Ungerechtigkeit getan wird. Die Liebe freut sich aber an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles und sie glaubt alles und sie hofft alles und sie duldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Diese Art von Liebe, das ist das, was Gott dir heute Abend neu aufs Herz legen will. Das ist das, wo es im Lobpreis vielleicht gleich ein bisschen mehr darum gehen kann für dich, dass du Gott dafür dankst. Ich möchte euch einladen, auch gleich während des Lobpreises, Wenn ihr euch angesprochen gefühlt habt von der einen oder anderen Sache. Ich möchte gerne, ich weiß nicht, ob gleich ist auch noch jemand hier vorne, wenn ihr Gebet haben wollt, ich möchte auch für Leute beten. Ich möchte für Leute beten, die diese Liebe noch nie kennengelernt haben. Die sagen, ich habe keine Ahnung, dass Gott mich so liebt. Ich lade euch ein, irgendwie hier nach vorne zu kommen. Ey, lasst für euch beten, es gibt nichts Cooleres. Ich möchte für euch beten, gerade wenn ihr dieses Gefühl habt, und das ist das, was Gott mir im Vorfeld in der Vorbereitung echt aufs Herz gelegt hat, dass hier Leute sind, die dieses Gefühl haben, da steht was zwischen Gott und mir. Da ist Schuld, ich habe um Vergebung gebeten, aber ich kriege diese Schuld nicht weg. Und ich weiß nicht, was das im Einzelnen ist, aber ich denke, es gibt die Möglichkeit, lasst für euch beten, lasst euch Vergebung nochmal zusprechen. Und vielleicht sind da Leute, die wirklich sagen, ich trage so eine Schuld mit mir rum. Das wäre auf jeden Fall wichtig, dass ihr für euch beten lasst, dass ihr heute Abend nicht hier weggeht, weiter mit diesem Gefühl, dass Dinge zwischen euch und Gott stehen, dass Gott euch Sachen noch vorhält. Lasst für euch beten. Ich bin gespannt, was passiert. Amen.